Der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.
Nach der Krise ist vor der Krise. Das ist so ein bisschen das Motto unserer Zeit und das gilt auch für den organisierten Sport. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Energiekrise sind nur drei große Themen und darunter leiden natürlich nicht nur die Sportvereine, sondern auch die Landesfachverbände. Wir haben uns heute drei Vertreterinnen und Vertreter der Fachverbände zum Gespräch eingeladen. Wir wollen aber nicht nur über Krisen reden, auch die Chancen, die sich daraus ergeben, sollen in den Fokus gerückt werden. Und damit herzlich willkommen zu unserem LSB-Podcast im Dialog. Und folgende Gäste sind heute hier in der Runde. Ulrike Städtler, sie ist Vizepräsidentin Leistungssport beim Niedersächsischen Rugbyverband. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Fabian Hoppe, Vizepräsident des Niedersächsischen Hockeyverbands. Hallo.
Ja, schön hier zu sein. Danke.
Und der dritte in der Runde ist der Präsident des Niedersächsischen Schachverbands. Guten Abend, Michael S. Langer.
Ja, von mir einen wunderschönen guten Abend.
Vielleicht klären wir erstmal das Du oder Sie. Wir haben das gerade im Vorgespräch schon kurz gemacht. Da wir uns hier im Sport bewegen, haben wir uns auf das sportliche Du geeinigt. Das freut mich sehr und lockert, glaube ich, auch die Stimmung so ein bisschen auf. Michael, vielleicht fangen wir mit dir an. Wir haben ja gerade schon, oder ich habe in der Anmoderation schon gesagt, wir wollen auch so ein bisschen das Positive nach vorne kehren. Was war denn so für dich, vielleicht auch aus sportlicher Sicht, das Beste, was so in den letzten drei Jahren Pandemie und Krise passiert ist?
Das Beste passiert demnächst. Wir können wieder unsere Landesmeisterschaft in Präsenz mit 300 Menschen in Pferden durchführen. Das ist tatsächlich ein Highlight, auf das ich mich freue. Wenn ausgestrahlt wird, wird das wahrscheinlich auch schon stattgefunden haben. Und dann ist die Aussage sogar komplett richtig. Ansonsten war der Höhepunkt Deutsche Schnellschach-Amateurmeisterschaft, große Veranstaltung in Göttingen dieses Jahr im September.
Wie ist das bei dir?
Ja, eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite erstmal sind wir stolz, dass wir eigentlich die Mitgliederzahlen halten konnten. Nicht alle Sportarten konnten ja da ihre Mitgliederzahlen auf dem Niveau halten. Das zweite ist, dass wir schon wirklich auch Chancen genutzt haben. Wir hatten hier die Möglichkeit, Sport zu machen mit entsprechenden Testungen und haben da sozusagen die Note zur Chance gemacht und haben also angefangen, selber Testzentren aufzubauen und leben also jetzt noch davon, von den Erträgen, die wir dort erzielt haben und können also jetzt auch an die Vereine was zurückgeben, indem wir eine Mitarbeiterin jetzt seit zwei Jahren beschäftigen, die Mitgliedergewinnung macht.
Ah ja, sehr gut. Ulrike, aus Sicht des Rugbyverbands oder vielleicht auch dein ganz persönliches positives Erlebnis der letzten drei Jahre?
Positiv ist, dass wir in einer Kontaktsportart endlich wieder Sport treiben können. Wir sind die Ersten gewesen, die keinen Sport mehr treiben konnten und wir waren die Letzten, die wieder anfangen konnten. Von daher kann ich nur sagen, es ist großartig, all die Kinder auf den Plätzen wieder zu sehen, die eine Kontaktsportart treiben dürfen.
Ja, ist das auch was ihr so bestätigen könnt? Also wenn wir jetzt mal über Schach sprechen, ich als jemand, der sich nicht besonders gut auskennt, würde sagen, Schach kann man ja auch super online spielen eigentlich, oder?
Gut, also wir hatten gerade in der Hochzeit der Pandemie mit online eine Möglichkeit, die andere Sportarten nicht hatten. Das war für uns sicher auch existenzsichernd und auch eine Möglichkeit, hinterher dann Mitglieder zu generieren. Nichtsdestotrotz, also Schach spiele ich persönlich immer noch am liebsten am Brett. Also auch wir haben uns gefreut, endlich wieder face-to-face mit Menschen am Brett zu spielen, weil es einfach doch noch ein anderes Feeling ist als online.
Beim Hockey wahrscheinlich nicht anders, oder?
Ja, aber viel Kreativität gefragt dann. Klar, wir haben ja die Vorteile, wir sind eigentlich zwei Sportarten in einer. Wir haben Hallenhockey und wir haben Feldhockey. Dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn wir in die Halle nicht rein dürfen, dann gehen wir eben raus. Und es gab ja dann zum Glück auch Richtlinien, dass man dann kontaktlos sozusagen Hockey spielen durfte. Und dann waren die Trainer gefragt und waren auch sehr kreativ und haben also wirklich da den Training mit 30, 40 Kindern auf dem Platz hinbekommen, ohne dass da also jetzt Zweikämpfe geübt worden sind. Und trotzdem haben die Kids viel gelernt. Und das war eigentlich eine ganz spannende Beobachtung, wie man sich darauf einstellen kann, auf diese Randbedingungen.
Rick, ist das was du teilen kannst? Ist das so diese Kreativität, die vielleicht auch so gefördert wurde in der Zeit? Ist das was du auch so erlebt hast?
Also ich fand es super interessant zu sehen, wie man unsere Sportart kontaktlos im Internet jungen Kindern vormacht. Also ich glaube, sie waren super kreativ. Denn gerade im Kontaktsport in der einzelnen Wohnung ein einzelnes Kind zu betreuen, war super spannend. Und ich glaube, meine Trainer werden sich ewig daran erinnern, dieses Körperliche an einem Monitor für ihre Kinder vorzuführen und sie selbst ja nur eingeschränkt teilweise sehen zu können. Ich glaube, für alle war das wirklich eine sehr besondere Zeit, aber auch, denke ich, sehr lehrreiche Zeit, weil ich glaube, es sind ganz andere Module mal in den Fokus gekommen, die sonst niemals gekommen wären.
Jetzt ist ja die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Trotzdem findet der Sport ja wieder statt, was ja auch gut ist. Was würdet ihr sagen, sind jetzt so die nächsten großen Herausforderungen? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt wieder alles gut ist und dass wir rausgehen und wieder Sport machen. Stichwort Energiekrise, Stichwort Ukraine-Krieg. So was beschäftigt euch und vielleicht auch eure Mitarbeitenden und auch die Vereine derzeit am meisten?
Ja, also das Thema Energiekrise ist natürlich da. Also gerade weil wir im Winter eigentlich Hallenhockey spielen, da möchte man natürlich, also braucht man eine beleuchtete Halle, da braucht man eine halbwegs beheizte Halle. Und das führt natürlich dazu, dass die Vereine sich schon Gedanken machen, ob sie sich das so in der Art noch leisten kann. Ich meine, ähnlich, ich habe jetzt gerade privat erlebt, wie mein Gaspreis von 3 Cent pro Kilowattstunde auf jetzt 20 Cent pro Kilowattstunde gesprungen ist. Und das ist natürlich am Ende für einen Sportverein, der am Jahresende über eine schwarze Null glücklich ist, natürlich eine massive Belastung. Der eine oder andere Verein freut sich, dass er noch einen Gasvertrag hat, der noch bis Sommer oder bis Herbst läuft. Aber dann werden auch die davor vor der Herausforderung stehen. Also da sind schon, sag mal, dunkle Wolken am Horizont. Und jetzt ist auch da die Konsequenz eben, dass wir immer wieder überlegen, jetzt früher aufs Feld rauszugehen und da zu arbeiten. Da haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, sagen wir, als andere Sportarten. Wir hatten vorhin kurz mal die Schwimmer andiskutiert und so weiter, die da natürlich viel limitierter sind. Ukraine war für uns eher ein Vorteil, sagen wir, das hat so die Hockeyfamilie mal gestärkt. Wir haben Kontakte gehabt nach Sumy oder haben immer noch Kontakte nach Sumy. Da gibt es ein Sportinternat, wo viele Kinder Hockey trainieren im Sportunterricht und die sind dann im Klassenverband mehr oder weniger nach Hannover gekommen und sind also von ganz vielen Vereinen aufgefangen worden. Und das war eigentlich auch wieder, wo man sagen muss, jede Krise hat eine Chance. Auf einmal hatten wir da 30, 40 Kinder mehr, die wir in den Spielbetrieb integrieren konnten. Wir hatten auf einmal Trainer, wir hatten auf einmal Schiedsrichter, die aufgetaucht sind. Wir haben Spielerinnen, die auf Nationalmannschaftsniveau spielen und jetzt hier die lokalen Vereine verstärken. Ja, und auch da wieder hat man sich A gefreut, was eigentlich in kurzer Zeit so Ehrenamt möglich machen kann und B, auch dann so die Früchte zu sehen, wie auf einmal sowas dem Sport auch gut tut.
Ulrike, ich sehe dich nicken. Ist das so was, was du auch so erlebt hast jetzt?
Spricht mir aus dem Herzen. Also wir haben Ukrainer oder Nationalspielerinnen in Lingen aufgetan, die durch eine Beach-Rugby-Aktion mit Maldert standen und sagten, oh, hier wird Rugby gespielt. Also es haben sich wirklich Türen geöffnet, wo ich wirklich sage, das ist ziemlich großartig. Das wäre früher nie zusammengekommen. Und für meine Sportart, Randsportart, Kontaktsportart, natürlich ist Energie ein Problem für unsere Vereine. Aber ich glaube auch, es muss sich Richtung Ehrenamt viel tun. Wir haben jetzt 2 Jahre auf dem Sofa gesessen. Die Altersklasse, die, sage ich mal, im Ehrenamt, sage ich mal, benötigt wird in Funktionärstätigkeiten, hat eine andere Lebensphilosophie gelebt. Und die müssen wir wieder erreichen. Und die müssen wir wieder, sage ich mal, jetzt plump gesagt, vom Sofa hochzukriegen und wirklich in die Vereine wieder reinzukriegen und für ihr Ehrenamt auch zu begeistern. Und ich glaube, da ist, sage ich mal, die größte Herausforderung für mich als Landesverband, wo ich sage, ich muss meine Vereine jetzt wirklich unterstützen, diese Menschen wieder aktiv zu bekommen. Also ansonsten kann ich meinem Vorredner zu 100% nur recht geben, es sind die Probleme.
Wie ist das bei euch beim Schach, Michael?
Die Energiekrise ist im Schach natürlich auch Thema. Ich gebe aber zu, dass ich mich bisher ausschließlich als LSB-Funktionär darum gekümmert habe, weil es da einfach weitreichende Wirkung hat, als das für uns kann passieren, dass Schulen nicht aufgeschlossen werden, dass Räume nicht aufgeschlossen werden und dass sie vielleicht mal nur 19, 20 Grad kalt sind. Also das ist für Schachspieler in der Regel aushaltbar. Da sind wir nicht so ultimativ betroffen, wie jetzt das Ganze in Schwimmbädern oder in Sporthallen der Fall wäre. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich auch auf Normalität. Beim Thema Ukraine kann ich sagen, sind wir als Verband profitierend. Also es gibt so unfassbar viele gut spielende 9- bis 12-Jährige, die unsere Vereine tatsächlich rocken, die einfach Spielstärke mitbringen, von denen Erwachsene sich lange mit dem Thema beschäftigen, die echt träumen. Also da haben wir einen Zuwachs. Das wird nur mittelfristig für uns eine Perspektive sein, weil sie unisono sagen, sie möchten zurück in die Ukraine, wenn es da wieder Normalität gibt. Aber insgesamt ist Ukraine für uns tatsächlich ein Benefit. Die Energiekrise macht sich im Schach nicht so stark bemerkbar wie in anderen Sportarten, wo ich deutlich sorgenvoller geschaut habe, wo ich einfach eben auch begrüße, welche finanziellen Zuwendungen das Land mittlerweile tätigt, 30 Millionen in Summe, die einfach helfen, Vereinen dabei, diese doch starken Ausgaben zu bewältigen.
Ich würde gerne nochmal das Thema Ehrenamt aufgreifen, weil ich das auch total spannend und wichtig finde. Und ich habe dich auch gerade extrem nicken sehen, als Ulrike das angesprochen hat. Fabian, wie ist das bei euch beim Hockey? Hast du auch das Gefühl, dass jetzt so eine, also Olaf Scholz wird Zeitenwende sagen, bevorsteht, dass wir eben jetzt gucken müssen, dass wir den Sport und auch die Fachverbände wieder mitnehmen müssen und wieder nach vorne bringen müssen und eben auch gucken müssen, wie wir junge Menschen wieder dafür begeistern können?
Also definitiv, aber also im Prinzip war jetzt Corona ein Katalysator für den Erosionsprozess, der schon vorher da war. Es war extrem schwierig, gute Leute für das Ehrenamt zu begeistern. Man hörte immer mehr davon, ja, Projekte macht man mal, aber eine Aufgabe, ein Amt, das möchte ich ungern übernehmen, da möchte ich mich nicht committen. Und das hat man genau jetzt gesehen. Über die Corona-Zeit haben sich die wenigen, die sozusagen da noch aktiv waren, haben sich ein bisschen zurückgezogen. Es fehlt so der Nachwuchs, sage ich mal, bei uns war auch mal so, dass die leistungssportorientierten Eltern diejenigen waren, die dann neue Aufgaben, neue Ämter übernommen haben. Jetzt hatten wir sozusagen 2 Jahre, wo leistungssportmäßig sehr wenig gelaufen ist, wo dementsprechend auch der Anreiz für die Eltern nicht da war, die Kinder gezielt darüber nochmal zu fördern, dass sie in einem Verein oder auch in einem Verband Aufgaben übernehmen. Und das tut uns schon weh. Ich glaube, dass dieser Prozess so oder so gekommen wäre, dass einfach eine gesellschaftliche Veränderung ist. Und das heißt für uns ganz klar, da müssen wir jetzt kurzfristiger darauf reagieren, als wir gedacht haben. Also auch wirklich überlegen, wie, sag mal, der Verband der Zukunft, der Verein der Zukunft aussieht. Wie viel kann man jetzt eigentlich noch auf ehrenamtliche Leistungen bauen und wo muss man sich als Verein, als Verband professionalisieren? Und ja, klar, wo kommen die Mittel dann dafür her, um das noch weiter zu machen? Aber das ist so unsere große Antwort oder Aufgabe. Das sind Themen, die wir jetzt im kommenden Jahr ganz intensiv besprechen werden. Das ist ein Projekt von Jahren auch ist, das umzubauen, aber hin zu mehr Hauptamtlichkeit. Das wird sicherlich die Antwort sein.
Was extrem auffällt, ist der Leistungssport. Also ich rede von 2 verlorenen Jahren. Wir merken das in der Ausbildung der 16-Jährigen ganz stark. Die haben 2 Jahre kein Rugby gespielt. Denen fehlen 2 Jahre Rugby. Die U18 hat das noch einigermaßen gut kompensieren können, auch durch die Online-Möglichkeiten. Aber die U14 ist die nächste Katastrophe. Also die müssen erstmal zu einer Mannschaft oder zu irgendwas zusammenwachsen oder auch den Leistungsgedanken erstmal wieder leben und auch in regelmäßigen Trainingssituationen kommen. Wir sehen es auch an den Schulen, es fällt unendlich viel Unterricht aus. Also ich sage mal, wir sind zwar raus aus Corona, aber es ist ja immer noch so ein kleines Schwert, was uns so ein bisschen verfolgt, weil die Krankenzahlen und die Unterbesetzung ist brutal. Und das fehlende Ehrenamt, das macht mir richtig Sorgen, weil wenn wir uns überlegen, wir geben immer mehr Verantwortung ins Ehrenamt. Ich sage jetzt mal PSG zum Beispiel. Es kommt auf uns alle zu. Wir wissen das alles. Es ist ein wichtiges Thema. Aber wir geben Verantwortung auf Ehrenamt, was nicht geschult ist. Mhm. Und diesen ganzen Schulungsbedarf. Und wer ist heute noch bereit, nochmal eben 200 Stunden Ausbildung hinzulegen für etwas, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich leben sollten und nicht noch regeln müssten? Also ich glaube, wir haben da echte Defizite und ich sehe das als Herausforderung in den kommenden Jahren, den Leistungssport wieder von unten anfangen zu lassen, wieder nach oben zu produzieren, sowie Ehrenamt zu finden und diese Menschen zu begeistern, nicht auf Projektarbeit, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen und für diese Verantwortung auch eine Ausbildung zu nehmen. Weil es ist nichts Schlimmeres, als Ehrenamt unausgebildet an der Basis zu haben, weil das macht viel mehr Arbeit.
Ja, gerade in dem Thema, was du gerade angesprochen hast, PSG, für alle, die sich nicht so gut auskennen, Prävention, sexualisierte Gewalt, nur das als kurze Erklärung. Habt ihr auch das Gefühl, dass der Leistungssport vielleicht so ein bisschen der Verlierer der Pandemie sein kann? Ich weiß nicht, wie das im Schach oder im Hockey aussieht.
Also im Schach tatsächlich irgendwie ein bisschen, aber anders. Also weil die Spieler konnten unfassbar viel trainieren in der Zeit. Also wenn dem was gefehlt hat, war es Praxis. Die konnten halt keine Turniere spielen. Das macht sich bemerkbar, dass ihre Wertungszahlen, die internationale Rangfolgen einfach regeln, gegebenenfalls ein bisschen eingefroren sind. Aber der spielstarke Zuwachs ist da, weil Schachtraining passiert natürlich online und hat nicht gelitten. Im Bereich Ehrenamt sehe ich tatsächlich die gleichen Wirkungen wie bei allen anderen auch. Runter vom Sofa, ein gewisses Phlegma, bestimmte Dinge macht man nicht mehr. Man fährt mit den Kids nicht mehr raus zu Mannschaftskämpfen, weil man hat man ja 2 Jahre nicht gemacht. Und das führt zu einem Trend, der sowieso eingetreten ist, der aber in letzter Konsequenz jetzt stark beschleunigt wurde. Kleine Vereine mit schwachen ehrenamtlichen Strukturen verschwinden, gerade von der Bildfläche. Vereine mit einer gewissen Grundprofessionalität und sei es auch nur in der Denke, in der Haltung, das sind im Schach schon Clubs so ab 100 Mitglieder oder teilweise 60, 70, haben tatsächlich Zuwachs und haben auch neue Mitglieder, die pandemiebedingt plötzlich Anfänger haben, die es so früher nicht gegeben hat. Die kommen alle unfassbar stark bereits das erste Mal ans Brett, weil sie Online-Kurse hatten, weil sie Akademien gebucht haben, weil sie mit Schach beschäftigt haben. Also wir haben eine andere Krise als die meisten anderen Sportarten, dadurch, dass es online geht. Wir müssen das Ganze jetzt in die Vereine bringen und versuchen, mit den Leuten wieder aktiv zu arbeiten. Gelingt den Größeren gut. den Kleinen, die sich 2 Jahre komplett weggetaucht haben, gelingt im Moment fast gar nichts. Also die verschwinden zum Teil.
Das ist wahrscheinlich was, was wir alle erleben, auch egal ob Hockey, Rugby oder Schach, dass die kleineren Vereine auch so ein bisschen natürlich die sind, die die Leidtragenden sind und die jetzt ja zum Teil, wenn sie Pech haben, tatsächlich von der Bildfläche verschwinden. Erst eben Mitgliederrückgang durch Corona und jetzt Energiekrise. Wie schafft ihr das da vielleicht auch, eure Vereine zu unterstützen? Also was hört ihr aus den Vereinen und wie könnt ihr da unterstützen?
Also wir haben im Hockey jetzt eben erstmal gesagt, Mitglieder ist das Wichtigste. Und dementsprechend haben wir die Einnahmen, die wir aus den Corona-Testzentren erzielt haben, investiert in eine hauptamtliche Mitarbeiterin, die insbesondere in der Umgebung von kleinen Hockeyvereinen jetzt dann in die Kindergärten geht, in die Grundschulen geht und dort versucht, Kinder für den Sport zu begeistern und sie dann sozusagen auf dem Hockeyplatz abzuliefern. Das klappt schon gut, da ist noch, sagen wir auch, zahlentechnisch noch Luft nach oben, aber da lernen wir ganz intensiv. Aber das Programm werden wir massiv aufbauen und gerade die kleinen Vereine brauchen das. Also wir hatten schon vor der Corona-Krise gesagt, wir müssen uns verdoppeln, was die Mitgliederzahlen im Jugendhockey angeht. Und das ist immer, der Bedarf ist jetzt eher noch stärker geworden. Und gerade eben genau das Verschwinden der kleinen Vereine, also es konzentriert sich immer mehr auf die wesentlichen Großen. Es fehlt aber so der Spielbetrieb in der Breite und damit auch noch mehr die Sichtbarkeit. Und das schafft man nur, wenn man wirklich eben, ja, ich will nicht sagen, in jedem Dorf waren wir nie, aber man muss eben sagen, in Hannover, in jedem Stadtviertel, ja, im Speckgürtel rund um Hannover, da muss es Hockeyvereine geben, die aktiv sind, die mit Mannschaften unterwegs sind, die melden. Das ist das, was uns fehlt. Und da arbeiten wir ganz stark daran. Das ist die erste Unterstützung und das zweite ist dann eben jetzt zu überlegen, dass wir über die Professionalisierung des Verbandes dann die Vereine entlasten von Dingen. Warum muss jeder Verein selber sozusagen da einen Schatzmeister beschäftigen, der also die Buchhaltung macht? Muss es da, sagen wir mal, einen Sekretariatsdienst geben, der also dann da eine Geschäftsstelle leitet? Warum muss es da eine Mitgliederverwaltung immer selber gemacht werden? Was kann man da zentralisieren, dass man die wenigen Menschen, die man hat, dann eben ausbildet und dann auf dem Platz stehen hat und die dort im Prinzip sich darum kümmern, nämlich die Kinder und die jungen Erwachsenen dann für den Sport zu begeistern und auszubilden?
Ulrike, meinst du, das ist ein Konzept?
Also ich bin im Rugby natürlich 2 Jahre lang auch auf dem Sofa gewesen und habe, wer mich kennt, weiß, sie auf dem Sofa ist nie gut, weil mir sind 1000 Sachen durch den Kopf gegangen und ich habe ein super Team, muss ich sagen, im Niedersächsischen Rugbyverband, auf das ich wirklich sehr stolz ist. Ich habe 2 Hauptamtliche und 3 Aushilfen mittlerweile beschäftigt und bin da wirklich auch stolz drauf, auf dieses Portfolio. Die haben aber auch mittlerweile erkannt, dass ich ziemlich verrückt bin, was das betrifft und freuen sich immer über jede neue Idee, die ich habe. Also habe ich 2 Jahre lang mich richtig austoben können und habe eine Fun-Sportart, also mit Beach Rugby bin ich einer ganz neuen Sportart nachgegangen in Niedersachsen, was in einer Hochburg eines Kontaktsportes wirklich eine Herausforderung ist. Aber ich denke über Fun, Spaß, Freude, und kann man ganz viele Mitglieder gewinnen und meine Vereine, glaube ich, verstehen, was ich will. Und wir fangen es langsam an. Und genauso habe ich auch gedacht, die älteren Menschen müssen auch was machen, also machen wir noch Walking Rugby. Haben mich alle angeguckt, Kontaktsportart, Walking Rugby, wie geht das denn jetzt noch? Ja, aber sie haben auch verstanden, es ist etwas, das wir ganzheitlich abholen. Wir haben die Jungen, wir haben die Alten und wir haben Vereine. Und für mich ist das Vereinsleben der Schlüssel. Wenn der Verein lebt und wenn er das committet, dann hat er seine Mitglieder im Griff. Und wo Mitglieder gerne hingeben, da gibt es, sage ich mal, Familie. Familie bindet und macht Freude. Und da kommen Leute hin. Und das bindet, glaube ich. In der heutigen Zeit ist alles schnelllebig geworden. Keiner will Aufgaben übernehmen. Aber wenn man irgendwo gerne hinkommt und man wird mit Freude aufgenommen und der Verein vermittelt für jeden etwas, dann ist das ziemlich großartig. Und ich glaube, das hilft den Verein.
Mhm. Ist das so was, wo wir vielleicht mehr hinkommen müssen, auch als organisierter Sport, dass wir uns mal hinterfragen, ob das Modell, so wie wir es kennen, ist ja nun schon ein paar Jahre alt und lief ja auch bis jetzt ganz gut, aber ist das vielleicht auch ein Modell, wo wir uns nochmal Gedanken machen müssen, ob und an welchen Stellen, wenn ich jetzt höre, wie kreativ Leute werden, an welchen Schrauben wir da noch drehen können, Michael?
Ich glaube tatsächlich, dass wir das ja gerade zwangsweise alle gemacht haben. Also A, konnten wir plötzlich alle mit technischen Geräten umgehen und online arbeiten. Das hat zu viel mehr Ansprache direkt an die Vereine geführt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Zumindest in unserer Schachwelt gab es alle 6 Wochen mindestens irgendeine Videokonferenz mit allen Vereinsvertretern, weil man sich allein damit beschäftigt hat, neue Regeln zu erklären. Damit hat man ja sinnhafte Beschäftigung zwischendurch gehabt. Aber tatsächlich, wir werden unsere Modelle prüfen müssen. Professionalität spielt eine Rolle. Du hast es gerade gesagt, Fabian, also warum hat jeder einen eigenen Schatzmeister, eine eigene Ehrenordnung, eine Satzung muss zum Registergericht. Also wir beschäftigen uns einfach schon auch gern mit Sachen, die prinzipiell von zunehmend weniger Leuten spannend gefunden werden. Und dementsprechend müssen wir unser System auf den Prüfstand stellen. Und das, was jetzt passiert in allen Sportarten, eben auch in Schach, dass die größeren Vereine mit professioneller Haltung sich weiterentwickeln, wird es ja nicht aufzuhalten sein. Also lasst uns das ganze Thema moderieren und schauen, dass wir damit in eine professionellere Zukunft in den allermeisten Sportarten kommen. Und ja, ich glaube, wir müssen den Weg gehen, weil sonst sind wir irgendwann mal ziemlich wenig insgesamt.
Und vor allem glaube ich auch, dieser Spagat organisierter Sport und nicht organisierter Sport. Ne? Ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen, dass wir da einen Anschluss nicht verpassen.
Ich traue mich mal als LSB-Vertreter, da müssen wir kreativ sein, offen sein und gucken, dass wir die richtigen Dinge entscheiden und einfach auf der einen Seite Besitzstände für unsere Vereine versuchen zu retten, aber ihnen auch klar machen, dass eine liberale Grundhaltung da einfach dringend notwendig ist.
Fabian, erlebst du denn eine Solidarität jetzt zum einen unter Sportvereinen, also eure Vereine, aber auch vielleicht unter den Landesfachverbänden so? Also wie erlebst du gerade die Stimmung jetzt so?
Also unter den Landesfachverbänden auf alle Fälle. Da hatten wir gerade in Corona extrem guten Austausch und ich denke, das hat sich sag mal, aus der Corona-Zeit rausgerettet und diese engere Zusammenarbeit, dass wir Rugby und Hockey zum Beispiel sind gerade intensiv an einem Infrastrukturprojekt dran, wo wir also Platzmöglichkeiten schaffen wollen. Das sind sicherlich neue Dinge und das wird sich auch so fortsetzen. In den Vereinen, da dauert das, glaube ich, manchmal ein bisschen länger. Da ist, sag mal, diese sportliche Rivalität führt dann manchmal dazu, dass auf einmal da Gräben aufgebaut werden und man sich dann daran erinnert, was der Fritz damals dann irgendwie gemacht hat. Und das habe ich sehr, sehr lange gekostet, nach meinem Antritt überhaupt erstmal da zu versuchen, so ein paar Gräben zuzuschütten. Ja. Das funktioniert jetzt schon besser, aber da sind wir noch lange nicht da. Also die Kooperation zwischen den Vereinen ist also ein großes Thema. Gibt immer mal erfreuliche Piloten, wo man dann sagt, schön, so könnte das mehr sein, aber es ist noch ganz weit weg von dem, wo man dann nicht hinkommen muss, dass man sich unterhakt, dass man Patenschaften gründet, dass man sagt, ich helfe mal eben kurzfristig jemandem und so weiter. Da müssen die Vereine auch noch mehr lernen, dass man, ja, ich sag mal, der Gegner ist nicht Hannover 78, sondern der Gegner sozusagen ist das Sportdesinteresse. Ja? Oder kann man sagen, der Gegner ist vielleicht Fußball als überpräsentes Sportart. Aber die Denke ist leider nicht da. Da ist noch zu viel Verhaftung am eigenen Verein da und zu wenig Erkenntnis darüber, dass man eigentlich sich unterhaken muss und gemeinsam arbeiten muss.
Wie erlebst du das?
Also ich bin 100% bei dir. Ich bin 2014 angetreten auf dieser Position und habe gedacht, ups, was ist das? Also ich fand schon die Rivalität untereinander nicht so schön. Es ist aber ein Meilenstein an Arbeit, die Menschen wieder zusammenzukriegen und auf die Werte wieder zu berufen und zu sagen, guck doch mal, der Nachbar ist hier nicht dein Gegner. Auf dem Platz seid ihr Gegner und das ist okay, aber Projekte müssen gemeinsam. Ich habe unheimlich viel Energie reingesteckt, Tag der Niedersachsen oder sowas, immer die Vereine zusammenzuholen und zu sagen, wir haben einen Auftrag, wir bringen unsere Sportart nach vorne in die Öffentlichkeit und da ist es egal, ob ich 78 bin oder Germania List bin oder Victoria, da bin ich meine Sportart schuldig und die zeige ich hier. Also wir haben zum Beispiel eingeführt in Corona-Zeit den Tag des Rugbys, der Name ist noch blöd, vielleicht hat auch mal irgendeiner eine neue Idee. An dem einen Tag machen alle Vereine in Niedersachsen Rugby und kommunizieren das über die öffentlichen Medien. Mhm. Das ist etwas, was sie gemeinsam machen, stark machen. Und da haben sie zum Beispiel dieses Jahr, sind sie alle zu einem Derby gefahren. Und aus jeder Richtung in Hannover mit Fahrrad, aber aus allen Vereinen zum Derby fahren. Das ist zum Beispiel etwas, was Gemeinschaft verbindet. Darauf lege ich großen Wert, weil ich bin immer noch eine Randsportart und wenn ich mich in meiner eigenen Randsportart schon bekriege, entschuldigt mal, wie soll ich mich da jemals entwickeln? Also deswegen gebe ich dir total recht.
Ich fasse mich mal ganz kurz. Alles, was die beiden gesagt haben, gilt für Schach auch und zwar ohne Einschränkung. Das ist egal, in welchen Medien du unterwegs bist. Klar.
Ja. Was habt ihr denn für ein Gefühl, mal angenommen, wir würden uns jetzt in 3 Jahren nochmal wieder treffen. Wir haben jetzt 3 Jahre Krise hinter uns. Was wäre so, wenn ihr euch das selber stricken könntet, jetzt so die nächsten 3 Jahre? Wir haben ja mit was sehr Positivem auch angefangen, so mit den guten Erlebnissen, die auch die Krisen hervorgebracht haben. Was sind so die Dinge, die ihr euch selber gerne stricken würdet für die Zukunft, für eure jeweiligen Sportarten, vielleicht aber auch für den organisierten Sport im Allgemeinen?
Ich glaube, es muss erheblich mehr wieder, dass der Sport, der Verein, will ich gar nicht der Sportverein, sondern der Verein an sich wieder mehr in die Köpfe der jungen Leute. Also wenn ich mal an mich zurückdenke, da war man entweder bei den Pfadfindern oder man war bei der Feuerwehr und das war das Zentrum sozusagen seiner Jugend. Und das ist so komplett weg. Wir leben in so einer Angebotsgesellschaft und dann mache ich noch ein bisschen Klavier und außerdem bin ich noch beim Breakdance und dann so ein bisschen Hockey spiele ich auch und nachmittags noch in der Physik AG. Und ich finde so dieses, mir fehlt so dieses Commitment und das wird auch von den Eltern her nicht genug gefördert. Am Ende sah man sich für eine Sache auch mal wirklich zu begeistern und zu sagen, da bin ich so dabei, dass ich eben mehr mache, als nur einmal die Woche zu trainieren. Und ich glaube, dass es eben neu entwickelt werden muss und dass es dann diese Jugend muss es dann mit hochwachsen und muss dann auch darüber wieder die Identifikation für den Verein und für die Aufgaben mitbringen. Ja, fürs Schiedsrichter sein, für Arbeitsdienste machen auf dem Gelände, für auch mal gemeinsam feiern und es krachen lassen. Ja, und das ist so eigentlich meine Hoffnung, dass wir in den nächsten 3 Jahren da versuchen, wieder einen Samen zu pflanzen, weil wir können auch nicht alles verhauptamtlichen, sondern so ein Verein muss auch leben, diese Begeisterung muss da sein und Begeisterung ist nur da, auch wenn es dann mein Verein ist. Ja? Und also im Fitnessstudio gehe ich hin und das ist nett und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann gehe ich in ein anderes Fitnessstudio, ja? Oder mache was ganz anderes. Und wir als Vereine, wir müssen schon irgendwo wieder schaffen, Menschen auch im Herzen für uns zu begeistern und dass sie gerne da sind und nicht nur konsumieren, sondern auch einbringen, weil wenn man sich mal anschaut, was ein Fitnessstudio kostet und was ein Verein kostet, diese Preisdifferenz liegt auch da, dass eigentlich in der Früher die Vereinsmitglieder immer was mitgebracht haben. Ja, die ganzen Vereinshäuser oder die Hallen, die Gelände sind ja jetzt nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die haben mal Menschen damals gebaut mit den Händen und haben dafür gespendet und haben im Zweifel wirklich mitgearbeitet. Und das ist eigentlich mein Traum und ich weiß nicht, ob der realisierbar ist, aber da möchten wir dran arbeiten, Engagement fördern, aber wirklich unten anfangen. Ich glaube, die Eltern schaffen wir dann nicht mehr, aber bei den jungen Leuten wieder ansetzen und versuchen, die dafür zu begeistern, was Verein eigentlich auch bedeutet.
Die Liebe zum Verein, pflege ich zu sagen. Also wir müssen wieder dahin kommen, dass das nicht eine Institution ist, zu der ich hingehe und von der ich verlange, dass sie mich unterhält und dass sie auf dem neuesten Standard ist, sondern dass es mein Verein ist, dass ich ein Teil dieses Vereines, dieses Wir-Gefühl. Ich gehöre dazu. Also du hast es so schön gesagt, mit den Steinen bauen. Ja, heute bauen die jungen Leute nicht mehr, aber sie können den Verein unendlich viel mehr geben. Und da muss man sie wieder hinkriegen und das darf nicht so eine Verdrossenheit sein. Das ist ja, was ich vorhin sagte, wir müssen es alles viel mehr leben. Wir müssen stolz darauf sein, in einem Verein zu sein und wir müssen stolz darauf sein, diese Sportart zu machen und wir müssen auch der Gesellschaft entgegenkommen. Diese jungen Menschen, die, sage ich mal, auf dem Sofa gesessen haben, die jetzt wieder in die Vereine kommen, die müssen Spaß haben, die müssen nicht denken, oh mein Gott, ich muss jetzt trainieren, sondern hey, ich bin heute hier und ich habe Spaß. Ich muss mich nicht mit einer kalten Dusche auseinandersetzen oder im Dunkeln sein oder Verantwortung haben, dass ich hier die Kleinen trainieren müssen, sondern das ist mein Verein. Ich bin stolz darauf, die Kleinen trainieren und es ist mir doch total Latte, dass es da kein heißes Wasser gibt, weil ich mache eine Kontaktsportart und bin sowieso immer draußen und gehe in keine Halle, weil ich nur draußen spielen kann. Also dieses Empfinden für meinen Verein, das muss ich wieder wecken und das kann ich nur, indem ich mit ein bisschen mehr Power da reingehe, auch als Verantwortlicher und ein bisschen mehr Spaß habe und das einfach vermittle. Das wäre mir in 3 Jahren das Wichtigste.
Also vom Ziel her kann ich das komplett teilen, also attraktive Vereine. Ich glaube, wir müssen uns dem Schritt dann eben auch stellen, dass wir die Vereine in die Lage versetzen müssen, überhaupt diese Denke zu entwickeln. Die sind ein bisschen träger, nicht alle, aber eben der eine und andere schon. Und ich habe mich gerade entschieden, ich mache ständig Konferenzen mit meinem Verein online. Ihr beide, ne, dürft als Promoter für den Verein neben mir mit auftreten. Ich gebe euch mehr als die Rolle des Sidekicks, aber ihr seid fest verpflichtet, damit man das bringen kann. Weil das Problem oder die Aufgabenstellung ist überall gleich. Wir brauchen Leute, die Vereine denken. Und wir brauchen Leute, die dann anschließend gerne in die Vereine kommen. Und das ist ein Wechselspiel. Und wir können die Vereine in die Lage versetzen und dann schaffen wir das andere hoffentlich in 3 Jahren oder auch in 5 Jahren gemeinsam. Insgesamt hoffe ich, dass die Zahlen im Sport in Niedersachsen gleich bleiben. Also das, was geht, demografischer Wandel lässt sich ja nun dummerweise nicht leugnen. Und dass wir insgesamt eine konstante Größenordnung bleiben, die genauso anerkannt bleibt, wie es im Moment ist. und die vielleicht bei der nächsten großen Krise ein Tuck schneller anerkannt wird, als es beim letzten Mal der Fall war, weil wir sind ja doch in den ersten Phasen radikal runtergefallen und mussten dann rudern. Danach hat es geklappt. Das Rudern würde ich gerne in 3 Jahren nicht nochmal haben. Also wenn es eine Katastrophe schon gibt, dann bitte ohne Rudern. Also die Sportart natürlich, aber also an alle Ruderer, euch habe ich gerade nicht gemeint.
Kann es vielleicht auch sein, dass wir, also der Sport, dass wir uns so ein bisschen unter Wert verkauft haben in den letzten Jahren? Also dass wir auch versäumt haben, so ein bisschen das gute alte Tu Gutes und sprich drüber?
Sicherlich. Wir waren einfach da. Und ich sag mal, also für mich hat das Ganze so ein bisschen angefangen so mit dem Bologna-Schulsystem sozusagen, also das G8, jetzt mehr Fokus darauf auf die Ausbildung. Und das war für mich der erste richtig kräftige Sargnagel am Sport. Und da hat es relativ wenig Widerstand aus meiner Sicht gegeben. Oder ich habe ihn zumindest nicht mitbekommen. Und ich glaube, wir hatten damals hätte man schon stärker sagen müssen, welche gesellschaftliche Rolle eigentlich nicht nur der Sport, sondern an sich das Vereinswesen. Dann zähle ich jetzt mal die Jugendfeuerwehr oder den CVJM genauso mit wie den Fußballverein oder Rugby, wie wichtig das eigentlich auch für die Bildung von Persönlichkeiten ist. Ja, und das wäre sicherlich schon, glaube ich, den gesellschaftlichen Wert, den die Vereine liefern, der ist, glaube ich, in der Politik wird nicht hinreichend genug gesehen. Also dafür ist, glaube ich, die jungen Leute zu sehr Ressourcen, die man möglichst schnell in den Arbeitsmarkt bekommen möchte, damit sie Steuern zahlen. Und ich sage mal, das, was da jetzt passiert oder die Zeit, die jetzt aktuell fehlt, dass man nicht mehr in eine Gruppenstunde gehen kann, dass man nicht mehr ins Training gehen kann, das ist schon was, was uns, was den jungen Menschen selber schadet, was auch der Gesellschaft schadet und was am Ende, sag mal, so eine Abwärtsspirale erzeugt, über die wir jetzt gerade reden, dass immer die Vereine immer schwieriger bekommen und immer schwieriger haben.
Ich habe mich ganz oft gefragt, ich meine, ich habe 2 Kinder, 19 und 21, was habe ich ihnen mitgegeben als Mutter? Und ich habe ihnen die Sportwelt, weil ich sie für wichtig hielt. Ich habe Hockey gespielt, ich bin Schwimmen gewesen. Na, zum Schach hat es bei uns nicht so gereicht, weiß ich auch nicht. Aber Schwimmen und sowas, es war unendlich immer Bewegung da drin. Ich war nicht auf eine Sportart fixiert, sondern ich habe ihnen das ganze Sortiment gezeigt. Aber ich habe ihnen natürlich auch brutal vorgelebt, was es heißt, sich zu engagieren für ein Ehrenamt. Aus der Historie, meine Mutter hat es komplett gemacht, ist Lehrerin gewesen. Die hatten Ausbilder gemacht beim Deutschen Roten Kreuz. Die hat Kurse gegeben bei der Volkshochschule. Die ist politisch aktiv gewesen. Also ich komme aus dem Haus und habe das meinen Kindern weitergegeben und die leben es auch. Also ich kann sagen, meine Tochter ist mittlerweile im Studium in Dresden und was macht sie da? Trainiert eine Jugendmannschaft im Rugby. Also dabei kommt sie aus der Leichtathletik. Aber die haben verstanden, man muss sich für irgendwas engagieren und stark machen. Und ich denke, diese Generation Helikoptereltern, wie sie so immer so schön genannt wird, irgendwie müssen wir sie alle wieder erden und zu sagen, ja, es ist zwar schön, sein Kind zur Schule vorzufahren, aber es ist auch toll, dass das Kind die Erfahrung macht, alleine zur Schule zu gehen. Und genauso, ich kann es in einen Sportverein bringen, wo ich schon bin, ja, aber ich muss ihm auch die Freiheit lassen. Also ich muss von jedem etwas und ich muss einfach wirklich den Kindern auch Mut machen, solche Wege zu gehen und das mitzumachen. Und die Schule haben wir auch gehabt. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich habe nach der Schule Kartoffeln und Rüben, ich habe das ganze Sortiment in den Ferien gemacht. Also arbeiten, das gab es früher auch schon. Aber wir müssen einfach mal sagen, hey, das ist nichts Schlimmes, sondern es ist auch noch was Positives. Du hast was davon, wenn du eben vielleicht nicht nur dein Taschengeld verdienst beim Fitnessladen um die Ecke, sondern in einen Verein gibst und dort was wiedergibst. Ich glaube, wir sind gute Vorbilder dann.
Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt, weil tatsächlich so der Wert des Sports in der Gesellschaft, also zu Beginn der Pandemie, glaube ich, sind wir in diesen Hauruck-Aktionen ziemlich runtergefallen, weil es auf Bundesebene vorgedacht wurde. Aber ich mag schon, also weil ich weiß, dass das Ganze dann ja in letzter Konsequenz auch übertragen wird, eine Lanze brechen. Also wir haben in Niedersachsen eine ganze Menge von der Politik an Entgegenkommen erlebt und das will ich einfach auch mal öffentlich loben. Also da hat man dann erkannt, welchen Wert hat Sport. Also allein jetzt die Fördersumme, ohne monatelanges Insistieren oder harte Verhandlungsgespräche in der Energiekrise zeigen schon, dass Sport eine Akzeptanz hat und dass die Corona-Pandemie das durchaus auch in der Politik hat in bestimmten Teilen, insbesondere Niedersachsen, hat gewahr werden lassen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Aufgaben, also den Wert in der Gesellschaft. Wie tragen wir Sport voran? Das was Uli gerade gesagt hat. Ne, wie schaffen wir es wieder, Vorbilder für Sportlerlaufbahnen etc. beizuführen? Das noch genug, da haben wir noch genug zu tun und da sehe ich auch unfassbar viel Arbeit, weil tatsächlich das ist halt nicht mehr so verbreitet wie früher und dass man im Sport sich auch engagiert, dass man Ehrenämter übernimmt, das sind Aufgaben, die stehen, aber ein bisschen wollte ich die Politik heute auch mal raushauen, weil es hat sich dann in dieser Krise auch was getan und das auch zugunsten des Sports.
da das Stichwort Schule jetzt auch schon ein, zwei Mal fiel, inwiefern habt ihr das Gefühl, dass da auch noch der Vereinssport und die Schulen enger zusammenrücken müssen? Stichwort Ganztagsschule und eben Kinder mit vollen Terminkalendern mittlerweile. Vielleicht könnt ihr ja für eure Sportarten oder für eure Vereine schon so ein bisschen sprechen. Wie seht ihr da die Kooperation Schule-Verein?
Also, ich bin ja der Verrückte mit den Ideen. Nein, also wir haben angefangen, die Lehrer in der Universität schon abzuholen und auf Rugby aufmerksam zu machen. Und wir haben jetzt eine Zertifizierung der Schule in Steps vorgenommen, bieten die jetzt an, weil wir machen sehr viel Lehrerfortbildung, aber nicht nachhaltig, sage ich mal. Wir bringen jetzt auch unsere Sportart in den Schulen. Der Scout ist ja auch eine Variante vom LSB, der unterstützt wird. Die Ausbildung hat natürlich erst begonnen und bis, sage ich mal, dieses Format installiert ist, wird es noch einige Jahre gehen. Aber ich denke, Schule und Sport mussten ganz dicht zusammen sein, weil ich glaube, der Sport kann der Schule auch ganz viel geben. Und die Lehrer, die wir jetzt hatten, waren sehr dankbar darüber, weil wir kommen natürlich auch unendlich mit viel Material, wie man so eine Unterrichtsstunde aufbaut. Es ist ein Geben und ein Nehmen voneinander und miteinander.
Also wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir Schule und Sport besser verknüpfen können. Wobei ich unterscheiden würde zwischen Breitensport und Leistungssport, weil ich sag mal, ich brauche in der Regel in der Grundschule, vielleicht in der ersten Klasse noch, aber danach eigentlich nicht mehr nach Talenten zu suchen, zumindest mal für Hockey. Da sind, sag mal, das, was man lernt in den ersten drei Jahren, schon so viel, dass man also ein außergewöhnliches Talent sein müsste. Und das ist in der Regel dann schon meistens von Fußball irgendwo abgegriffen worden. Ja. Insofern fokussieren wir uns eher auf die Kindergärten. Wir überlegen jetzt, wie wir eben dann das Fördern von Talenten mit der Schule verknüpfen können. In Braunschweig arbeiten wir schon mit der Elite-Schule des Sports zusammen. Wir wollen hier das in Hannover auch versuchen zu etablieren. Aber das sind natürlich eben nur zwei Schulen von den vielen, die wir haben. Und da ist sicherlich unsere Aufgabe, näher an das System Schule ranzurobben. Und dann müssen wir auch noch mehr lernen, wie Schule funktioniert und wie man da eine Win-Win-Situation rausmachen kann. Ich kann natürlich, wenn ich mit meiner Maximalforderung an die Schule komme, sagt die natürlich sehr schöne Hoppe, aber wir haben im Prinzip auch nur beschränkte Mittel. Warum sollen wir ihnen was möglich machen, was uns Aufwand erzeugt, sondern da müssen wir anfangen, als Verband, als Sportart im Prinzip zu entdecken, wie wir einen Mehrwert für die Schulen schaffen können, im Gegenzug dazu, dass wir eben flexibler mit unseren Sportlern aus der Schule entsprechend trainieren können. Wie das aussieht, weiß ich noch nicht, aber das ist eine unserer Aufgaben, an der wir auf alle Fälle ran müssen. Was wir schon mal jetzt machen, und das funktioniert gut, dass wir eben Vormittagstrainings jetzt einfach mal einbauen. Muss man eben gucken, wann die Klausurzeiten sind, dass man die natürlich dann rausnimmt. Aber ansonsten reagieren die Schulen eigentlich relativ positiv darauf, dass wenn wir Talente haben, die jetzt wirklich Auswahl spielen, Potenziale haben für die Nationalmannschaft, dass wir die dann auch mal regelmäßig vormittags mal rausnehmen können für ein paar Stunden und mit denen dann doch eben die leeren Hallen oder die leeren Plätze nutzen können.
Schach-AGs gibt es doch eigentlich an vielen Schulen.
Ohne Ende, also tatsächlich. Also wir profitieren stark von Schulen und alle Vereine, die jetzt erfolgreich auch aus der Pandemie rausgekommen sind, hatten 7, 8, 10 Schulschachgruppen, betreuen Klassen. Da haben wir es ein Stück einfacher. Wir müssen nicht auf dem Platz, sondern wir können das Klassenraum-Setting nutzen. Wir brauchen vor allem ausgebildete Trainer, die den Job können, die mit Kindern arbeiten können. Davon haben wir eine ganze Menge und da sind wir im gesamten deutschen Schachrecht professionell aufgestellt, um genau diese Schnittstelle seit Jahren erfolgreich zu bedienen. Also das ist eines unserer kleineren Probleme, da kommen wir ziemlich gut zum Tragen.
Ein Thema, was mich noch interessiert, Übungsleiterinnen, Übungsleiter, wir haben schon über Ehrenamt gesprochen und auch über Ausbildung. Ulrich, du hast vorhin mal gesagt, wir können uns eigentlich nicht mehr erlauben, 200 Stunden Ausbildung von jungen Menschen zu erwarten. Gibt es da Ansätze, wo ihr sagt, wie schaffen wir es vielleicht auch noch besser und auch ein bisschen kurzfristiger junge Menschen dafür zu überzeugen, auch Trainerinnen und Trainer zu werden?
Jo, der Bedarf ist riesig, weil jeder Verein braucht diese Ausbildungsketten. Klar, Ausbildung ist ein großes Thema bei uns. Wir können bis zur B-Lizenz auf Landesebene ausbilden. Das fabrizieren wir eigentlich auch mit einem Ausbildungskalender, die jungen Leute dafür zu gewinnen. Auf dem Land, alles, was unsere Kaderathleten trainiert, hat eine B-Lizenz und kriegt immer einen zukünftigen Trainer beiseite gestellt, der mit keiner Lizenz anfängt und langsam hochfährt, sodass der Nährwert in den Vereinen mit B-Lizenzen ankommt. ist es ein Kostenfaktor, wie ist es ein Zeitfaktor, die junge Menschen dafür zu begeistern, sehe ich schon als eine Aufgabe. Und oft wird es aus der Not gemacht, dass Eltern, die am Rand stehen und zugucken, auf einmal eine C-Lizenz machen und sagen, ja, ich muss ja auch was tun, damit mein Kleiner hier trainiert werden kann. Ist nicht, glaube ich, der richtige Ansatz, aber im Endeffekt fehlen mir auch die Ideen dazu, mehr junge Menschen in die Ausbildung zum Trainer zu bekommen.
Ja, beim Hockey versuchen wir das über einen mehrstufigen Prozess. Das erste ist erstmal, die jungen Leute im Verein überhaupt für das, sag mal, Trainersein schon mal ein bisschen zu begeistern, als klassischer Co-Trainer. Da machen wir das erstmal noch ganz ohne Ausbildung. Da ist eigentlich aus unserer Sicht erstmal wichtig, das Trainer für das Trainersein zu begeistern und auch da den Kindern eher eine Aufgabe zu geben, immer mal wieder nicht nur Hütchen zu stellen, sondern wirklich zu sagen, so, ich möchte mal, dass du die und die Aufgabe dir mal überlegst und dass du es dann mal selber durchführst und dass man dann aufgreift. Danach gibt es dann so einen Rookie-Trainer, wo also im Prinzip die Grundlagen, sagen wir mal, absolut auch formale Dinge, wie zum Beispiel eben jetzt auch Schutzkonzept und so weiter, andiskutiert werden. Und dann haben wir als nächsten Schritt dann für die 16-Jährigen dann unsere Trainer-C-Ausbildung, die wir zweimal im Jahr machen. Und da haben wir relativ große Resonanz. Problem ist eben beim Hockey, wir bluten dann auch immer aus. Also spätestens mit 17, nein, nicht mit 17, nicht, aber mit 18, 19 gehen die jungen Leute dann viele ins Studium und leider haben wir einen Netto-Wegzug aus Niedersachsen als Netto-Zuzug. Trainer B machen wir dann, oder wollen wir jetzt wieder machen, haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Und wichtig ist dann als zusätzliche Initiative eigentlich das Begleiten der jungen Nachwuchstrainer, weil das eine ist wie beim Autofahren. Wenn man einen Führerschein hat, kann man nicht Autofahren, sondern Autofahren lernt man dann idealerweise durchs begleitete Fahren, wo noch jemand daneben sitzt und sagt, oh, da an die Kreuzung musst du mal langsamer ranfahren, siehst du da vorne den dunklen Radfahrer. Und genauso haben wir jetzt eben einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich diese jungen Leute unter die Fittiche nimmt. Also nicht alle von unseren C-Trainern, aber die, sage ich mal, besonders positiv auffallen und dann eben mit denen telefoniert. Wie bereitest du deine Übungseinheit vor? Ja, der dann vorbeikommt und sich das Ganze anschaut. Wie ist die Ansprache an die Mannschaft? Wie werden die Übungen aufgebaut? Wie ist das Feedback entsprechend dann an den individuellen Sportler? Wie wird eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereitet? Auch mal dann zuzuschauen, wie wird ein Spiel gecoacht? Ja, und dann immer mal wieder Feedback zu geben, das Ganze ergänzt durch auch mal nochmal weitere Theorieeinheiten, um dann eben aus dem geschulten C-Trainer auch, sage ich mal, einen wirklich funktionierenden Trainer zu machen, der einfach da sein Handwerk schon mal eine Stufe besser versteht.
Wir investieren jetzt als Verband seit Jahren intensiv in die Trainerausbildung, haben mindestens einen C-Trainer-Lehrgang, einen B-Trainer-Lehrgang und online diverse Angebote im Moment den ganzen Winter über aus, einmal mittwochs 90 Minuten, einfach auch nur Themen, um Menschen einfach mit dem Thema Schach und Ausbildung eben auseinanderzusetzen. Die Lehrgänge sind mittlerweile so gut besucht, dass auch andere Landesverbände Niedersachsen buchen und nach Hannover in die Akademie des Sports kommen. Ist ein Kernthema, ist aber auch eine Aufgabe, die nie zu Ende ist, weil auch wir leiden unter Wegzug von Menschen, wenn sie studieren, dann gehen sie halt auch mal woanders hin. Also müssen wir immer wieder nachausbilden, wenn wir sicher die nächsten Jahre auch weiter im Fokus behalten. Anders geht's nicht.
Wir kommen so langsam aufs Ende zu. Ich habe ganz viel Konsens wahrgenommen hier heute Abend. Also ist das so eine Austauschrunde, glaube ich, ja auch für alle Beteiligten immer ganz wertvoll, um eben auch so Impulse aus anderen Sportarten aufzunehmen, oder? Müssen wir das vielleicht noch ein bisschen intensivieren? Also vielleicht nicht unbedingt mit diesem Podcast, aber so diesen Austausch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht, ich bin sehr aufgeschlossen, was diesen Austausch betrifft, weil ich kann von anderen Verbänden nur lernen. Ich bin ein kleiner Verband, ich habe 2200 Mitglieder und es wird alles nicht neu geboren, sondern es gibt alles und es gibt für alles eine Lösung und ich finde es total erfrischend, mich mit dem Basketball, mit dem Hockey auszutauschen. Mit dem Schach habe ich es jetzt nicht so. Ich möchte sagen, ich habe in den letzten 5 Jahren von 1500 auf 2200. Also ich habe wirklich Arbeit geleistet. Aber ich bin total, die Kollegen aus dem Basketball zum Beispiel, die faszinieren mich total, weil 15er und 3x3 ist die gleiche Entwicklung wie im Rugby, 15er und 7er. Und eigentlich könnten wir alle nur von ihnen lernen und ich verstehe es dann immer nicht, auch gerade auf Bundesebene, warum man das nicht macht. Und das, was wir auf Landesebene diesen Austausch hatten, den genieße ich einfach nur, weil die Kollegen kommen mit Ideen, wo ich denke, ja, shit, hätt's drauf kommen können, ne? Oder ach, so macht man das. Und ich habe mit dem Turnerbund, die habe ich schon zweimal bei mir gehabt, auf einem Workshop und habe die einfach mal erzählen lassen, wie sie es machen, weil das ist großartig, was die auch für Ideen haben. Und wenn ich nur einen Bruchteil davon mitnehmen kann, ist das für mich.
Definitiv. Und also ich genieße das gerade mit den kleinen Vereinen, wie wir uns da, also die kleinen Verbände, wie da der Austausch wirklich jetzt in den letzten Quartalen da sich intensiviert hat. Und ich mache das genauso, ich sage mal, von Siegern lernen als Siegen lernen. Ja, immer mal schauen. Und wenn man nur lernt, was nicht funktioniert, dass man sich selber probieren muss. Und gute Ideen sind immer Gold wert. Und dann statt in 2 Jahren das umzusetzen, kann man es dann vielleicht auch in einem halben Jahr schaffen, weil man einfach viele Sachen einfach übernehmen kann. Und insofern ist das, sag mal, unsere Stärke, dass wir da jetzt, sag mal, schon relativ eng zusammengerückt sind und da auch relativ offen darüber sind, was wir gemacht haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und ich freue mich drauf. Also das ist für mich eins der Erfolgsmittel sozusagen, warum wir im Hockey auch so weit gekommen sind, weil wir einfach schon ein paar Sachen einfach mal gelernt haben woanders und übernommen haben.
Qua Amt Landessportbund, ne, ist Vernetzung für mich unfassbar wichtig. Und B, ihr beide seid ja gebucht. Also ist ja so, dass ich die beiden Vorzeigemodelle, ne, jetzt durch die ganze Schachwelt trage. Es ist halt quasi jeden zweiten Tag ein Seminar, aber das haltet ihr aus. Ne? Ja, ja. Top. Besten Dank.
Wunderbar. Das war unser Podcast-Format im Dialog. Vielen Dank an meine Gäste Ulrike Städtler. Vielen Dank Fabian Hoppe. Vielen Dank an Michael S. Langer. Mein Name ist Jörg Bay. Bleiben Sie sportlich.
Das war der LSB Niedersachsen-Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.